ARD Sounds.
Kurzer Disclaimer vorab. Um unseren Protagonisten zu schützen, haben wir neben seinem Namen nach der Aufzeichnung der Folge auch noch seine Stimme verfremdet. Nur falls ihr euch fragt, warum das ein bisschen seltsam klingt und wir nicht drauf eingehen.
Hier, du musst wie bei, so, kann ich bitte zum Toilett gehen?
Wie in der Schule, aufzeigen.
Richtig, das ist ganz schlimm. Und wenn die Vorarbeiter sagen, nein, du darfst nicht gehen, machst du auf dich. Ja, dann gehst du nicht Toilett.
Ist das heute auch noch so?
Ja. Tja, heute ist auch so.
Auf Toilette müssen und nicht dürfen. Das ist so passiert im Schlachthof. Dazu hat unser Reporter Moritz recherchiert, denn es geht heute um Fleisch. Und vor allem um die Menschen, die es für uns produzieren, wie zum Beispiel Ciprian, den wir hier gerade gehört haben. Für Ciprian ist der Schlachthof sein Arbeitsplatz. Und ich finde, das hört sich ganz schön rough an, was er da erzählt. Und zwar nicht nur, weil ich Vegetarierin bin. Ich bin Annika Pricke und das hier ist der Y-Kollektiv-Podcast für ARD Sounds. In jeder Folge bringt eine Y-Reporterin oder Reporter eine neue Geschichte mit zu mir ins Studio. Heute ist Moritz Kalvelag hier. Hallo Moritz.
Hallo Annika.
Moritz, du hast ja selbst im Schlachthof gearbeitet. Ich finde, ehrlicherweise, das ist so ein krasser Job. Ich habe 1000 Fragen heute für dich dabei. Was mich aber als allererstes interessiert ist, isst du überhaupt selber Fleisch?
Also ja, ich esse noch beziehungsweise wieder Fleisch, wobei ich mich jetzt auch durch die Recherche immer wieder frage, ob ich damit eigentlich so cool bin.
Und wie war das dann für dich, auf dem Schlachthof zu arbeiten?
Also das war mein erster offizieller Schülerjob. 2,5 Jahre habe ich das gemacht auf einem Schweineschlachthof und damals war das für mich ein ganz normaler Job, nach der Schule für 3 bis 5 Stunden ins Kühlhaus zu fahren, mich in diese Schlachthofkluft zu werfen, in so einen Zweiteiler, der so ein bisschen aussieht wie Fischerkleidung, das Haarnetz aufzusetzen und dann Schweinehälften von A nach B zu schieben.
Du bist ja mittlerweile Journalist und Reporter, sitzen mit mir hier gerade im kuscheligen Studio. Warum blickst du nochmal zurück auf das Thema Fleischproduktion?
Ich habe zwar jetzt einen anderen Job, aber das Thema hat mich eigentlich nie losgelassen und ich frage mich seitdem immer wieder, wieso geht es denn nie um die Menschen, die in diesen Fleischfabriken arbeiten, mit denen ich da zusammengearbeitet habe und für die das nicht nur ein Schülerjob ist, wie für mich damals?
Ehrlicherweise habe ich mir auch vor deiner Recherche noch nie so richtig Gedanken über die Arbeitsbedingungen und die Menschen dahinter gemacht, sondern vor allem immer über die Tiere. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema, so Tierwohl und Klimaauswirkungen bei der Fleischproduktion oder wie gesund ist Fleisch eigentlich. Ja, aber über die Menschen, da habe ich mir wirklich nicht so einen richtigen Kopf gemacht.
Ja, und ich glaube, so wie dir geht es eigentlich voll vielen Leuten. Und die Themen, die du genannt hast, sind ja auch alle wichtig und berechtigt. Aber ich wollte mich mal mit den Leuten beschäftigen, die diese harte Arbeit eigentlich machen.
Und in der Branche arbeiten ja auch richtig viele, oder?
Ja, total. Also es arbeiten knapp 180.000 Menschen in Schlachthöfen. Zum sehr großen Teil haben sie, wie Ciprian auch, einen migrantischen Background. Und die ackern 5, teilweise 6 Tage die Woche bei einem wirklich krassen Stress. Und dabei müssen sie dann halt Tiere töten und zerlegen. Und deshalb habe ich mich für diese Folge gefragt, wie geht es den Menschen, die so hart schuften, damit wir billiges Fleisch essen können?
Und dafür hast du dich ja mit Ciprian getroffen. Er arbeitet in einem Schlachthof und hat dir aus seinem Arbeitsalltag erzählt. Kannst du mal erzählen, wer Ciprian so ist?
Ich glaube, ganz wichtig ist zu wissen, wo er herkommt. Wie viele der Menschen, die auf Schlachthöfen arbeiten, kommt Ciprian aus Rumänien. Und er ist vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen, weil es für ihn in seinem Herkunftsland einfach keine Perspektive mehr gab.
So, bei uns ist so ein kleines Dorf. Sie sind nur ein paar Blocks. Ja, sind schon, sage ich mal, plus minus 5000 Leute, vielleicht weniger. Bei uns in der Zone, wir haben immer, weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch, ist Minier. Kannst du auf Gold, auf Boden holen oder wie heißt es denn?
Mine.
Mine, ne? Und dann hat er diese Mine zugemacht und dann war schon Katastrophe.
Ich treffe mich mit Ciprian bei ihm zu Hause. Ciprian ist übrigens nicht sein echter Name. Ich finde, der ist ein extrem freundlicher Typ. Er ist Ende 30, wohnt mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind zusammen in einer Dreizimmerwohnung. Die beiden haben mehrere Haustiere, unter anderem einen Vogel, den wir auch voll auf Twitchern hören. Wir sitzen also dort am Tisch und der ist gedeckt mit so einer geriffelten blauen Papiertischdecke. Darauf sind Schüsseln mit Snacks, ein Teller mit Keksen, eine Flasche Wasser, Cola. Ich werde von denen so richtig umsorgt.
Das klingt total einladend.
Ja, so war es auch. Und Ciprian selbst lebt seit etwa 10 Jahren in Deutschland und arbeitet bei einem großen Schweineschlachthof im Nordwesten. Und er möchte nicht bei seinem echten Namen genannt werden, weil er Sorge hat, seinen Job zu verlieren, wenn er mir davon erzählt, was er auf der Arbeit schon alles erlebt hat.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so leicht war, Menschen zu finden, die bereit waren, dir so Insights zu geben, oder?
Ja, das war überhaupt nicht einfach, jemanden zu finden, der mit mir und auch einem Mikro sprechen möchte.
Ja.
Und deshalb war ich auch voll dankbar für die Einblicke, die er mir gegeben hat. Und er erzählt mir dann auch von der Wohnung, in der er damals als Schlachthofmitarbeiter in Deutschland untergekommen ist.
Weißt du, wie ein Knast ist? Der ist picobello sauber, ein Knast, was da hin ist. Jetzt vielleicht sieht der besser aus, aber früher voll mit Kakerlaken, voll mit, willst du die Tapeten rauskriegen? Der war so dicke, so Loch, nur mit Kakerlaken.
Boah, das klingt so hart. Stell dir vor, du kommst neu in ein Land und das ist die Art und Weise, wie du unterkommst.
Ja. Und das war überhaupt nicht unüblich. Also diese Berichte darüber gab es auch wirklich häufig.
Ja.
Und Cyprian erzählt mir, dass er für 8 Monate da gelebt hat und dafür 220 Euro bezahlen musste für sein Bett. Und das ging direkt vom Lohn an den Subunternehmer, dem die Wohnung auch gehört hat.
Boah, was für eine Ausbeutung. Mhm.
Und auf 80 Quadratmetern haben die dann zu siebt gewohnt, ein Badezimmer und eine Küche.
Ich komme aus Rumänien. Seit erstem Mal war ich in 2014 und die war immer Nachtschicht gearbeitet, ne? In dieses Nachtschicht, die waren wir immer von 16 Uhr bis 1 oder 2 Nacht. Ne? Einen Monat durch habe ich schon gearbeitet und damals 800 Euro bekommen.
Für 6 Tage die Woche?
Ja, also Montag bis Samstag.
6 Tage die Woche, so ein heftiger Knochenjob. Mhm. Dann noch Nachtschicht, diese Art von Unterkunft, die auch mega eklig ist. Und dann nur 800 Euro im Monat, das finde ich aber heftig.
Ja, das liegt daran, dass Cyprian erst bei einem Subunternehmen angestellt war. Das heißt, dass er nicht direkt bei dem Schlachthof beschäftigt war, sondern bei einer anderen Firma, die Leute für einzelne Aufgaben anstellt. Also zum Beispiel, um in der Zerlegung Schinken aufzuhängen. Und für diese ArbeiterInnen gab es keinen Mindestlohn oder Branchentarif. Und deshalb auch nur die 800 Euro damals. Und davon ging noch das Geld für die Miete runter, sagt er mir.
Und warum ist Cyprian dann überhaupt nach Deutschland gekommen, wenn die Arbeitsbedingungen hier so schlecht sind?
Bevor er in Deutschland gearbeitet hat, war er auch schon in Frankreich, um da in der Baubranche zu arbeiten. Das hat aber nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann wurde er 2014 von einem Freund angeworben. Aber der eigentliche Grund ist klar, in Rumänien verdienen die Menschen viel weniger Geld und es gibt auch viel zu wenig Jobs.
Mhm.
Also es gibt Gegenden in Rumänien, da sind 20, 30, 40% der Menschen ohne Arbeit.
Und wie war das oder ist es dann für ihn bei der Arbeit im Schlachthof?
Also er erzählt mir, dass der Druck bei der Arbeit echt hoch ist. Die Leute müssen im Akkord arbeiten und können nicht eben verschnaufen, wenn sie mal eine Pause brauchen. Aber nicht nur das, er hat mir zum Beispiel auch was über Klopausen in der Zerlegung erzählt, also da, wo das Schwein in seine Einzelteile geschnitten wird. Das haben wir zu Beginn der Folge ja schon gehört.
Hier, du musst wie bei, kann ich bitte zum Toilett gehen?
Wie in der Schule, aufzeigen.
Richtig, das ist ganz schlimm. Und wenn die Vorarbeiter sagen, nein, du darfst nicht gehen, machst du auf dich.
Boah, ich muss echt sagen, das finde ich wirklich krass. Also sich in die Hose zu machen, wenn man keine Pause machen darf. Passiert das häufiger?
Das habe ich jetzt von ihm gehört. Ich habe seinen Schlachthof um ein Statement gebeten, aber die antworten mir nicht. Ich habe aber auch aus diesem und anderen Schlachthöfen von sexualisierten Übergriffen oder körperlicher Gewalt gehört.
Mhm.
Und ich kann bei dieser Recherche aber nicht pauschal über diese Branche urteilen. Also es gibt Schweine, Rinder und Geflügelschlachtung und es gibt kleine, mittlere und große Betriebe.
Ja, bei 180.000 Menschen, die in der Branche arbeiten, das ist einfach echt viel, ne? Woher weißt du von den sexualisierten Übergriffen und der körperlichen Gewalt? Hat das Cyprian selbst miterlebt?
Also ich habe während meiner Recherche auch mit ArbeiterInnen von anderen Schlachthöfen gesprochen. Alle haben davon gehört oder kennen jemanden, sagen sie mir, aber denen ist das nicht selbst passiert.
Mhm.
Dann habe ich beim Landeskriminalamt in Niedersachsen nachgefragt und die schreiben mir, dass es in der Branche in den vergangenen 5 Jahren Gewalttaten gibt, zu denen ermittelt wurde oder immer noch wird. Und dazu gehört auch eine untere einstellige Zahl im Kontext sexueller Belästigung. Aber klar ist auch, dass wir hier von einem Dunkelfeld ausgehen können, weil die Leute schlecht Deutsch sprechen, Sorge vor Stress bei der Arbeit haben oder schlicht nicht wissen, wo sie Hilfe bekommen können.
Das ist ja auch bei sexueller Belästigung und Gewalt ganz oft der Fall, dass es so schwer ist, da wirklich Zahlen zu haben.
Dass es Hürden gibt, ja.
Ja. Du warst ja dann auch selbst wieder in einem Schlachthof, um zu sehen, wie dort gearbeitet wird, richtig?
Ja, ich wollte natürlich gerne in den Schlachthof zurückgehen, in dem ich selbst damals gearbeitet habe. Das hat aber leider nicht geklappt, weil die zu mir meinten, dass es denen nur Ärger macht, wenn sie mit JournalistInnen sprechen.
Okay, aber du hast ja dann doch noch eine Zusage bekommen für einen anderen großen Betrieb. Wo warst du?
Ich war bei Böseler Goldschmaus, einem Schweineschlachthof in Garrel. Das ist ein Ort mit ca. 15.000 EinwohnerInnen. Etwa eine Stunde mit dem Auto von Bremen entfernt ist das. Und schon auf der Autobahn dahin kündigt sich diese Fleischindustrie an, weil auf der rechten Spur die ganze Zeit Transporter mit lebenden Schweinen fahren und auf der Gegenspur kommen einem LKW entgegen, bei denen dann halt die Logos von großen Fleischherstellern draufgedruckt sind.
Das ist auch irgendwie makaber, ne?
Ja, und als ich dann da ankomme, treffe ich mich erstmal mit Gerald Otto, der ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Der empfängt mich freundlich und zeigt mir auch die sogenannte Schlachtung und Zerlegung. Aber zuerst geht's für uns in die Umkleidekabine. Da bekomme ich einen Einweg-Ganzkörperanzug zum Überziehen und wir waschen und desinfizieren unsere Hände, bevor es reingeht.
Und sind wir mit dem Trenchanzug dabei.
Wie auch Gerald Otto so schreien musste, damit ihr euch überhaupt versteht, ne?
Wir waren wirklich so Mund an Ohr und ich musste ihm richtig so quasi ins Ohr rufen, damit er meine Fragen verstehen
kann. Ja, und das dann 8-9 Stunden, ne?
Ja, für die ArbeiterInnen ja.
Wie war das für dich dann wieder in einem Schlachthof zu stehen?
Das klingt merkwürdig, aber ich habe mich auf eine Art voll gefreut, in den Schlachthof zu gehen. Also das war für 2,5 Jahre mein Arbeitsplatz, 3 Tage die Woche nach der Schule und seitdem war ich aber nicht mehr auf einem Schlachthof. Ich habe aber später auch gemerkt, so unbedarft und leicht, wie es früher für mich war, war der Besuch dann nicht mehr.
Was ist denn diesmal anders?
Ja, ich bin 15 Jahre älter als damals und natürlich habe ich mich auch entwickelt in dieser Zeit. Ich verstehe natürlich, dass Töten zu dieser Industrie dazugehört, wenn man Fleisch, billiges Fleisch essen will. Aber damals hatte ich nicht das Reflexionsniveau, das zu hinterfragen.
Ja, na klar.
Heute ordne ich auch Zahlen anders ein. Also 7.000 Tiere werden allein in diesem Betrieb täglich geschlachtet. Dazu arbeiten rund 2.000 Menschen da. Also schon ein großer Betrieb.
Ja, wir schlachten ungefähr 430 Tiere in der Stunde.
430 die Stunde?
Ja.
Ui, und hier werden die dicken Sägen angepackt?
Genau. Hier sind, hier werden die Schlachtkörper in die Hälften zerlegt oder zersägt. Das ist auch eine ganz anspruchsvolle Aufgabe.
Und der hier vorne, der schneidet innen?
Der schneidet den Kopf vor, weil wir den ganzen Kopf vermarkten wollen und nicht den halben.
Das klingt ja auf der einen Seite rabiat, aber es klingt vor allem nach richtig körperlich anstrengender Arbeit, oder?
Ja, also die Leute haben große, schwere Werkzeuge in der Hand, um dann auch in den Tieren arbeiten zu können.
Ja, na klar.
Und gemeinsam mit Gerald Otto gehe ich dann durch die Schlachtung und Zerlegung.
Wie ging es dir dabei?
Also komisch ist, dass ich das alles währenddessen erstmal noch so mega normal fand. Also zum Beispiel stehen wir dann vor einem Paternoster, also so ein rollierender Gasfahrstuhl. Mhm. In den werden dann immer 6 bis 8 Schweine getrieben. Die fahren herab und werden mit CO2 betäubt. Dann werden die reglosen Körper von der Maschine ausgespuckt. Ein Arbeiter hängt die Schweine dann kopfüber an einen Haken und die leben dann nur noch für wenige Sekunden.
Ganz kurze Anmerkung hier. Im nächsten Ton wird es ein bisschen blutiger. Wenn ihr das nicht so gut hören könnt, dann skippt doch die nächste Minute.
Den Schnitt oder den Stich zum Entbluten könnt ihr hier sehen. Man sieht also auch immer direkt in den Blutschwall.
Krass.
Also,
kann man literweise, oder?
Kein Sehfüllblut, genau. Das überprüfen wir auch regelmäßig, wie viel Blut wirklich rauskommt. Ob vernünftig gestochen wird oder nicht.
Das ist ein anspruchsvoller Schnitt.
Nein, man muss es geübt haben, aber ist jetzt nicht überanspruchsvoll. Also das könnten Sie auch, wenn wir das jetzt eine halbe Stunde oder einen halben Tag mal üben, dann können Sie das auch.
Boah, ich muss sagen, ich krieg da echt so eine körperliche Reaktion, also richtig Gänsehaut, mir das so vorzustellen. Wie war das für dich, so nah dran zu sein, also als die Schweine getötet worden sind?
Ja, ich stand direkt daneben und das war für mich so ein Moment, bei dem ich rausgezoomt bin, weil ich das krass fand, wie maschinell der Mann vor mir mit dem Messer in die Kehle sticht, die Klinge zieht und das Blut so auf die Metallwanne knallt.
Mhm.
Und direkt die Wand dahinter gehen die nächsten Tiere in den Gasfahrstuhl. Und auch wenn ich mich bei meiner Recherche nicht auf die Tiere konzentrieren wollte, konnte ich das in dem Moment überhaupt nicht ausklammern. Und natürlich fand ich es bedrückend, wie kalt man da so seinen Job machen kann.
Okay, lass uns nochmal zu Cyprian zurückkommen. Der war ja beim anderen Schlachthof angestellt.
Genau. Und in der Branche mussten dann 2021 die Menschen direkt angestellt werden.
Wieso?
also 2021 in der Corona-Zeit, da wurde viel über die Branche berichtet, weil es so viele Infektionen unter den Angestellten in der Fleischindustrie gab.
Das erinnere ich auch noch, ja.
Und plötzlich hat die Öffentlichkeit viel stärker drauf geschaut, wie die ArbeiterInnen eigentlich arbeiten und leben müssen. Und die haben nicht nur extrem wenig verdient, sondern häufig auch in Schrottimmobilien gelebt. Zu zweit, dritt, viert, ein Zimmer geteilt. Und die sind dann auch in Kleinbussen gemeinsam zur Arbeit gefahren worden. Also klar, dass man sich da leicht mit Corona anstecken konnte.
Ja, komplett.
Und mittlerweile sind die ArbeiterInnen wie Cyprian aber direkt angestellt und eben nicht mehr bei den Subunternehmen. 30.000 Menschen in der Branche haben seitdem einen festen Job bekommen. Und auch für Cyprian war das ein Moment der Hoffnung, aber für ihn ändert sich nichts.
Die sagen, deutsche Firma wird alles gut sein und alles, weißt du, und weißt nichts.
Was soll besser werden?
In meinem Kopf, wenn du mit Leuten arbeitest denn, und mit diesen Leuten verdienst du Geld, du musst die Leute zahlen. Und dann kommt der voll nicht zum Arbeit gehen. Komm. Und die arbeiten ganz vernünftig und nicht so schrecklich und nicht jeden Morgen, ah, wieder scheiße, gehen in diese Arschloch. Weißt du? Die kommen voll nicht zum Arbeit.
Ja, mit freundlich meint er wahrscheinlich so zufrieden, ne? Oder nicht schlecht gelaunt. Das klingt ja jetzt erstmal überhaupt nicht nach viel Verbesserung.
Ja, klingt für mich auch nicht so. Ich bin nach Düsseldorf gefahren und habe Jerife Erol getroffen. Sie arbeitet für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung und hat eine Studie dazu gemacht, wie sich die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie verbessert haben.
Ja, hat sich denn überhaupt was verbessert?
Also sie sagt, es gibt einiges, was sich zum Guten verändert hat. Elektronische Zeiterfassungen, die Unterkünfte hätten sich verbessert und die Zahl der Unfälle sei zurückgegangen. Aber es gibt trotzdem noch Sachen, die nicht gut laufen.
Und wir haben wirklich so Interviews gehabt in den Betrieben, bis zu 4 unterschiedliche Arbeitsverträge, dass die Beschäftigten zu demselben Schicht arbeiten. Sie und ich. Ich bekomme vielleicht 3-4 Euro pro Stunde höher Lohn als sie. Und ich habe vielleicht 5 Tage mehr Urlaubstage als ein Neugestellter Beschäftigten. Was denken Sie, was dann in diesen Betrieben passiert? Was passiert zwischen den Beschäftigten? Das ist einfach pures Unruhe.
Ja, und was da passiert ist, dass die Solidarität unter den Angestellten halt brechen kann. Und dazu habe ich auch von ArbeiterInnen trotzdem gehört, dass sie massig Überstunden machen, die nicht bezahlt werden und dass es Unfälle gibt, die nicht gemeldet werden.
Boah.
Und Unfälle, das hat mir Cyprian auch gesagt, die können in Schlachthöfen immer wieder passieren.
Der hat einen Haken in den Augen bekommen. Und die Haken, weißt du wie, mit Schweinehaken, der hat der Schweine runtergegangen und ist, hat er getroffen so hier. Der war Augen so groß, dick und blau. Und hat er bei Vorarbeiter gegangen und er sagt, bitte ruf da Krankenwagen. Er sagt, nein, gehst mal oben, nimm mir ein bisschen Eis, packst du da hoch und kommst du runter. Und die Frau hat sofort geweint und die hat ihm gesagt, ruf mal bitte Krankenwagen. Sag nein, weil sie kostet 500 Euro.
What? Oh, da passiert so ein krasser Unfall und da soll ein bisschen Eis helfen. Mhm. Boah, das finde ich echt heftig. Passiert sowas häufiger?
Also Cyprian sagt, jeden Tag würden sich da die Leute verletzen und er hat mir auch ähnlich heftige Szenen beschrieben. Und ich habe stichprobenartig Krankenhäuser in der Region angerufen und die haben mir bestätigt, dass da täglich Menschen aus Schlachthöfen behandelt werden, die sich zum Beispiel geschnitten oder gestochen haben.
Macht ja auch total Sinn. Die arbeiten ja auch mit richtig krassen Werkzeugen.
Ja,
ne?
Mit scharfen Messern einfach. Und ich habe auch einige Schlachthöfe angeschrieben und gefragt, wie die denn eigentlich sicherstellen wollen, dass sich die ArbeiterInnen nicht verletzen. Und die schreiben mir, dass sie ihr Personal in der jeweiligen Muttersprache schulen und die auch am Arbeitsort persönlich angeleitet werden.
Ja, aber trotzdem, das sind ja professionelle Betriebe in Deutschland. Wie kann das sein, dass es zu solchen Verletzungen kommt, wie der, den Cyprian da eben erwähnt hat?
Ja, du hast es ja gerade schon selbst gesagt. Also das ist trotzdem eine gefährliche Arbeit mit scharfen Werkzeugen und hektisch und unter Stress.
Aber die Unfälle werden ja anscheinend nicht gemeldet.
Ja, das liegt daran, dass viele zum einen nicht wissen, was ihre Rechte sind, beziehungsweise die Pflichten, die der Arbeitgeber hat. Aber manchmal wissen sie schon darum, aber die sind einfach auf den Job angewiesen und wollen keinen Ärger machen.
Man muss ja tatsächlich an der Stelle sehr stark auch aufpassen, welche Abhängigkeitsverhältnisse diese Beschäftigten in den Betrieben sind. Und wenn mein einziger Berührungspunkt, mein Vorarbeiter ist, der ehemalige Subunternehmer war und der mir sagt, hier solltest du unterschreiben, ansonsten bekommst du deinen Job nicht mehr, würdest du ja schon aus deinem, keine Ahnung, Wohnung rausfliegen. Unter diesen Bedingungen, das ist an der Stelle für die Beschäftigten nachvollziehbar, dass sie das machen, was dem Vorarbeiter sie eigentlich gesagt hat zu tun ist.
Aber ist es auch nicht so, dass die ArbeiterInnen jetzt eine hilflose Masse sind oder so? Also Cyprian hat mir auch von einem wilden Streik erzählt, also einen Streik, der nicht durch die Gewerkschaft organisiert ist. Und da scheint es so, dass einfach günstige Arbeitskräfte gegen noch günstigere Arbeitskräfte ausgetauscht werden.
Und dieser hat der Chef dahin gegangen mit einem Übersetzer und die sagt, ja, entweder jetzt geht er rein oder sowieso kommt der Vietnamese. Entweder die kriegt ja keine Geld mehr, weil die kommt sowieso Vietnamese.
Aber das klingt für mich ehrlich gesagt so, als würden die Unternehmen Nationalitäten gegeneinander ausspielen.
Also ich würde nicht sagen, dass das unbedingt von den Unternehmen so erzwungen wird, die sich das aber trotzdem implizit zunutze machen. Also ich habe damals auch mitbekommen, wie sich die ArbeiterInnen untereinander beleidigt haben. Und das erzählt mir Cyprian auch nochmal.
Lass die Leute in Ruhe arbeiten. Nicht jeden Tag kommt Verprügel oder irgendwas. So Spula oder Arschloch, Zigeuner, Monkey, diese Sache. Glaubst du nicht in eine, so Team, meine ich.
Sagen das die Chefs oder auch die Arbeiter untereinander?
Arbeiter untereinander, die hat ja keine Zeit zum Reden.
Ja, dass da auch das Z-Wort genannt wird, da merkt man schon, dass der Ton auch richtig rough ist, ne? Nicht nur die Arbeit an sich.
Das ist voll normal, sage ich mal da. Also so habe ich das damals auch kennengelernt. Und der Umgang untereinander ist, also wie hier auch gehört, von mega viel und heftigem Rassismus und Beleidigung geprägt.
Ja. Okay, also das klingt erstmal nach einem richtig rauen Klima. Trotzdem kommen die ArbeiterInnen in die Betriebe, entscheiden sich, ihr Heimatland ja zu verlassen. Wie kommen denn Menschen wie Cyprian hier an? Du hast es ja selbst miterlebt in deinem Heimatdorf als Schüler, in dem auch ein Schlachthof war. Sind die Arbeiter irgendwie Teil des Dorfes oder der Stadt? Werden die integriert?
Also als ich damals noch selbst in der Fleischbranche gearbeitet habe, habe ich immer gedacht, wie selten man die Arbeiterinnen und Arbeiter wirklich mitbekommt, obwohl das immer schon so viele waren und heute auch noch sind. Also ich kannte zum Beispiel keinen, der im Fußball- oder Musikverein war.
Wie wohnen denn die ArbeiterInnen? Sind die Wohnungen da auch direkt am Schlachthof?
Das ist unterschiedlich. Also manche leben in Wohnungen, die dem Betrieb gehören und wiederum andere leben in privat angemieteten Wohnungen. Die Unternehmen versuchen schon, die in der Nähe des Schlachthofes unterzubringen, um die Wege kurz zu halten, klar. Aber Cyprian erzählt mir, wenn du mit deiner Familie zusammen wohnst, dann kannst du das nicht in einer Firmenunterkunft tun.
Aber wie klappt das denn für Menschen, die Familie haben?
Um das herauszufinden, bin ich nach Essen-Oldenburg gefahren, wo auch ein großer Schlachthof steht. Und habe da Liliana Rizea getroffen. Sie selbst ist aus Rumänien nach Deutschland migriert, weil ihr Mann damals einen Job in der Fleischindustrie angefangen hat.
Er hat eine Wohnung gefunden. Genau 2 Tage vor unserer Einkunft hier und es war komplett leer. Komplett. Komplett, gar nichts. Und ich bin mit einem Kind 3 Jahre alt und ein Baby 7 Monate. Ein Koffer, mehr konnte ich nicht. Ich war ein bisschen verrückt, wenn ich zurückblicke und so, dann, ich weiß nicht, was war mein Kopf.
Boah, ja, auch was für Hürden manche Menschen so auf sich nehmen, um mit ihrer Familie zusammen zu sein und auch diesen Traum von einem besseren Leben im Gepäck haben, ne?
Ja, genau das habe ich auch gedacht und das hat mich wirklich mega berührt, als sie mir von ihrem Weg und ihrer Anfangszeit erzählt hat. Also sie kam ohne Deutschkenntnisse her und mittlerweile arbeitet sie aber im Integrationsbüro der Gemeinde.
Wow.
Also zu ihr können ausländische Menschen kommen, wenn sie Hilfe brauchen, einen Integrations- oder Sprachkurs suchen, eine Kündigung bekommen haben oder Amtssachen klären müssen. Aber private Kontakte zu knüpfen, das ist immer noch schwierig für die, sagt mir Liliana Rizea.
Erstmal Sprachbarriere. Viele sind sehr schüchtern, Ausländer, wirklich. Das ist real. Nicht, dass die nicht so sociabel sind oder so. Durch Kinder, es gibt Kontakte, ja. Weil mein Kind will mit Lukas spielen. Lukas ist kommt aus einer deutschen Familie und dann Mama, Papa und Kinder, die haben eine Verbindung und so.
Aber diese Verbindung haben halt nicht alle. Also viele Männer kämen als Single nach Deutschland und hätten erst dann Interesse, sich wirklich mehr zu integrieren, wenn auch die Familie vor Ort ist, sagt sie mir.
Aber diese Ausländer, die kein Kinder haben, für die ist sehr schwer. Und in der Fleischindustrie, denk mal, das ist eine sehr harte Arbeit. Die haben keine Zeit für Sozialkontakte. Wirklich. Also ist schade, aber die arbeiten immer in Schichten und die sind todmüde. Wann sollen die rausgehen und Kontakte aufbauen?
Also verstehe ich das richtig. Privat läuft es für migrantische ArbeiterInnen nicht gerade reibungslos. Die Arbeit ist sau anstrengend.
Ja, auf jeden Fall. Also der Wechsel in der Branche, der ist extrem. Also Jerife Erol sagt mir, dass in einem Jahr etwa das Dreifache der Belegschaft gebraucht wird, weil so viele kündigen.
Boah, das ist krass.
Und dazu ist die Arbeit an sich natürlich auch gewaltvoll. Also ja, man tötet und zerlegt ja super viele Tiere in der Stunde.
Es ist mega laut dazu noch.
Es ist kalt und nass und der Umgang untereinander ist häufig auch, also mindestens verbal, rough.
Wie ging's denn nach dieser Recherche?
Ich habe mich, ehrlich gesagt, mit Leuten aus meinem Umfeld heftig gestritten und mich auch krass über die geärgert. Also ich habe häufig das Argument gehört, naja, denen geht's ja irgendwie besser hier als in Polen oder Rumänien. Und ich finde das mega zynisch, weil es nur heißt, ja, besser gehen, das gönnen wir denen. Aber dass es den Leuten gut geht, das ist keine Dimension bei der Sache.
Ja, komplett.
Und niemand von den deutschen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, hätte ja wirklich Lust, bei 10 Grad im nassen, lauten Kühlhaus zu stehen und Tiere zu töten und zu zerlegen.
Für quasi kein Geld.
Genau, für den Mindestlohn.
Hast du das Gefühl, es gibt irgendeine Lösung dafür oder hast du irgendein Learning nach dieser Recherche?
Mhm. Also ich schaue bei meiner Recherche ja darauf, wie es den Menschen in der Produktion geht. Und nach all dem, was mir Cyprian erzählt hat, habe ich ihn auch gefragt, ob er es bereut, nach Deutschland gekommen zu sein für seine Arbeit.
Ganz ehrlich, weiß ich nicht, wie kann ich Antwort geben. Aber ich sehe ja, ich sehe gut. Weil vielleicht, wenn hätte ich nicht in Deutschland, hätte ich keine Familie bis jetzt gehabt. Weißt du, das ist auch ein großes Glück für mich.
Cyprian versucht immer viel Positives zu sehen, zum Beispiel, dass er jetzt eine eigene Familie hat. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass damit der ganze Druck, die Beleidigung oder der fehlende Arbeitsschutz ausgeglichen wird. Ich finde es nur beachtlich, dass der Fokus von Cyprian ist, dass er hier mit seiner Familie leben kann.
Wie blickst du jetzt auf die Industrie?
Also natürlich kann man sagen, dass man jetzt weniger Fleisch essen sollte zum Beispiel. Ich meine, das war auch deine Eingangsfrage an mich zu Beginn. Aber ich finde, das hilft den ArbeiterInnen auch nicht unbedingt. Also da müssen die Unternehmen ran mit deutlich besseren Arbeitsbedingungen und die müssen den Leuten helfen, hier besser ankommen zu können.
Was hast du da konkret im Kopf?
Also die Menschen werden hergeholt, um hier zu arbeiten, aber keiner kümmert sich darum, dass sie die Sprache sprechen oder die Systeme kennenlernen. Und ich finde, wenn man an dieser Industrie festhalten will, dann braucht es mindestens härtere Kontrollen, also dass Überstunden gezahlt werden und Unfälle vernünftig versorgt werden. Und wenn das nicht eingehalten wird, muss es, wenn nötig, auch Strafen für die Unternehmen geben.
Vielen Dank, Moritz, dass du diese Geschichte mitgebracht hast. Ich fand es wirklich richtig, richtig spannend, mal in diese Branche reinzuschauen. Vielen Dank auch fürs Zuhören an euch da draußen. Das hier ist Y-Kollektiv, der Podcast. In der ARD Sounds App findet ihr noch viel, viel mehr von uns. Abonniert am besten diesen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einer Freundin oder einem Freund. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehle ich euch auch noch diesen hier. Krieg in der Ukraine, Veröffentlichung der Epstein-Akten und Klimadiplomatie bei der Weltklimakonferenz. Es ist wichtig, gut informiert zu sein. Das seid ihr mit 11KM, der Tagesschau-Podcast. 11KM bringt euch die eine wichtige Nachrichtenstory direkt ins Ohr. Spannend und tiefgründig erzählt. Jeden Tag gibt es ein neues aktuelles Thema in aller Tiefe. Abwechselnd präsentiert von den Hosts Elena Kuch und David Krause. Montag bis Freitag ab 6 Uhr in ARD Sounds und überall da, wo ihr gerne Podcast hört. Diese Podcast-Folge des Y-Kollektivs wurde produziert von Radio Bremen. Reporter Moritz Kalvelage. Moderation, das bin ich, Annika Prigge. Redaktion Daniel Kehler und Jana Wagner. Produktion Philipp Stemmer.